Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge wird präsentiert von der TÜV Austria Akademie. Jetzt brandaktuelle Kurse buchen unter www.tuv-akademie.at/brandschutz. Sicher besser.
Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. In dieser Folge heute sprechen wir über einen Unfall, bei dem Dinge passiert sind, die eigentlich kaum zu glauben sind. Einsatzstichwort Person in Notlage in Oberwaltersdorf im Bezirk Baden in Niederösterreich. Ein Arbeitsunfall ereignet sich in einem Kanal und die Einsatzkräfte rücken zur Menschenrettung aus. Über 50 Feuerwehrleute, der Feuerwehrtauchdienst, Rettung, Notarzt, Kriseninterventionsteam und ein Bagger. Ich bin Marcel Kilic und ich bin zu Gast bei der Feuerwehr Oberwaltersdorf, beim Kommandanten und Einsatzleiter, Hauptbrandinspektor Gunter Totz. Gunter, vielen Dank für die Einladung und Dankeschön für die Gastfreundschaft bei dir im Feuerwehrhaus.
Ja, danke für die Einladung und ich freue mich sehr, dass du gekommen bist.
Sehr gerne. Und Gunter, du bist auch bei der Berufsfeuerwehr Wien im Einsatz.
Ja, genau. Ich bin bei der Berufsfeuerwehr mittlerweile seit knapp 25 Jahren im Einsatzdienst tätig und habe natürlich auch dementsprechend dort Erfahrung sammeln dürfen, die ich durchaus bei dem Einsatz auch anwenden habe können.
Zum Beispiel?
Naja, es ist so, dass bei uns im Laufe dieser Feuerwehrlaufbahn auch so Pflichtkurse zu absolvieren sind in Wien und unter anderem ist da eben auch dieser technische Hilfsdienstkurs ein Teil von dieser Ausbildung und dort wird eben speziell auch auf das Kanalsystem in Wien und allgemein hingewiesen und gelehrt und mit welchen Gefahren dort zu rechnen ist. Und es hat mir doch weitergeholfen in dieser Situation.
Das glaube ich. Weitergeholfen haben dir andere Feuerwehren und auch unser zweiter Gast heute, auch vor Ort und heute vor Ort auch bei der Podcastaufnahme, ist Gerald Wasinger. Er ist der stellvertretende Geschäftsführer beim Gemeindeabwasserverband Trumau-Schönau. Gerald, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Und Gerald, du bist auch freiwilliger Feuerwehrmann.
Ja, ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr in Offenbach tätig.
Super, also doppelt im Einsatz. Gunter, ich habe mir sagen lassen, du bist bekannt dafür, dass der Finger bei der Ruftaste bei der Nachalarmierung oft eher locker sitzt. Wie war das bei der Alarmierung beim Einsatzstichwort in diesem Fall?
Ja, ich meine, locker sitzt ist immer so ein Thema, aber grundsätzlich, wenn es notwendig ist, wird natürlich dementsprechend nachalarmiert, was auch immer dieses ein Drittel Reservebildung, dieses typische einsatztaktische Denken ein bisschen unterstreicht vielleicht und dementsprechend schaut man da, dass man immer genügend Einsatzkräfte vor Ort hat. In diesem speziellen Fall, in diesem Kanal, bei diesem Kanalunfall am 10. Juli, war es so, dass wir um 10.35 Uhr von der Bereichsalarmzentrale Baden alarmiert worden sind zu einer Menschenrettung. Eine Person soll sich in einem Schacht mit Wasser befinden. Wir sind in dem Fall zu einem Firmengelände alarmiert worden. Ich war einer der ersten im Feuerwehrhaus und bei der Ausrückemeldung wurde mir das auch so mitgeteilt. Ich habe dann sofort bei dieser Ausrückemeldung den Tauchzug Süd des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes mit alarmieren lassen, dass wir für den Fall der Fälle auch Taucher vor Ort haben. Und dann sind wir zum Einsatz ausgerückt. Während der Anfahrt haben sie natürlich verschiedene Themen abgespielt, was die Einsatzleitung betrifft. Nämlich einerseits, wir sind mit dem Vorausfahrzeug, mit dem Kleinrüstfahrzeug als erstes ausgerückt, wie es in der Ausrückeordnung auch vorgesehen ist. Ich habe sofort drei Kameraden mit Schwimmwesten ausrüsten lassen, dass wir, falls das dort ein Schacht ist, der größer ist, dass wir dort hineinkommen, sofort Feuerwehrleute hineinschicken können, die auch eine dementsprechende Sicherung haben. Und wir haben auch seitdem wir einige Wasserrettungseinsätze bei uns in der Triesting hatten, auch auf allen einsatzrelevanten Fahrzeugen sogenannte Wasserrettungsschlingen oben. Das sind so schwimmbare Schlingen, die man um den Körper wickeln kann mit einem Seil und kann dort eine Person herausziehen. Das habe ich auch gesagt, dass das mitgenommen werden muss. Und die Gedanken gehen dann natürlich weiter während der Anfahrt. Und da war dann das Thema, na was ist, wenn sich dieser Schacht in dem Firmengelände drinnen befindet? Somit habe ich ja dementsprechend sofort ein Dreibein nachalarmieren lassen, weil wir als Feuerwehr Oberwaltersdorf nicht im Besitz eines solchen sind. Und somit ist die nächstliegende Feuerwehr mit einem Dreibein alarmiert worden.
In diesem Fall ist alles benötigt worden, was du nachalarmiert hast.
Ja, es ist alles benötigt worden. Man sieht wieder, lieber einmal mehr nachalarmieren als einmal zu wenig.
Ich meine, das sind natürlich spannende Gedanken, ja, wenn du dahin alarmiert wirst und das heißt, was war das Einsatzstichwort genau?
T2 Menschenrettung, Person in Schacht mit Wasser.
Ja, gut. Und da weiß ich bei der Anfahrt schon, wenn das so ist, wie alarmiert wird, dann brauche ich diese Dinge.
Genau so ist es. Und wie gesagt, da soll man sich auch nicht scheuen, dass man da gleich mal die dementsprechenden Kräfte nachholt.
Aber es war dann gar nicht am Firmenareal, wie am Anfang vermutet.
Ganz genau. Wir sind dort hingekommen. Dort gibt es einen Portier, der hat dort über nichts Bescheid gewusst, hat also von keinem Einsatzszenario irgendwie gewusst. Und dann sind wir aber schon informiert worden, dass das außerhalb des Firmengeländes auf einem Feldweg ist, nördlich des Firmengeländes dahinter. Wir sind dann natürlich sofort dorthin gefahren, haben auch den Einsatzort korrigiert, dass die nachrückenden Kräfte dementsprechend auch Bescheid wissen. Und dort vor Ort hat uns dann schon die Kanalfirma, die eben beauftragt war, diesen Kanal zu warten, zu reparieren, erwartet. Zwei Mitarbeiter äußerst aufgeregt, geschockt und haben mir eben mitgeteilt, dass einer von den Kollegen in einen Schacht gestiegen ist und dort durch eine Flutwelle in ein Kanalrohr gedrückt wurde. Das war so die erste Information, die ich hatte. Und dieser Schacht, wie wir dort reingeschaut haben, war also einmal zu 3/4 mit Wasser gefüllt.
Mhm. Gerald, was ist da passiert? Welche Arbeiten waren da im Gange?
Der Gemeindewasserverband kontrolliert, also mit einer Kamerabefahrung, alle 10 Jahre die ganzen Kanäle, was er hat. Vor einem Jahr haben wir die Kanäle also in Oberwaltersdorf geprüft und da sind wir draufgekommen, dass wir da einen Fremdwassereintritt haben. Und den Fremdwassereintritt haben wir dann mit Hilfe, also die Firma dann beauftragt. Und die Beauftragung war halt so, dass sie mit Hilfe eines Inliners diese Fremdwassereintritte verschließen soll.
Wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das?
Inliner ist eine dünne Schicht, die was auf die Kanalwand aufgetragen wird. Und dadurch wird es verschlossen.
Die wird dann aufgebläht?
Aufgebläht und verpickt hat mit der Außenwand, also mit der Kanalinnenwand. Und dadurch ist es dann dicht.
Wie beim Kabel, der Schrumpfschlauch am Kabel umgekehrt.
Umgekehrt, ja? Genau.
Einmal umgekehrt. Was ist da unten genau passiert? Also weiß man das im Nachhinein grob? Wie hat sich dieser Unfall ereignet?
Vor Ort, wie gesagt, haben mir die beiden Arbeiter mitgeteilt, dass sie dort eben Wartungsarbeiten oder Reparaturarbeiten durchgeführt haben und auf einmal dürfte dort ein Kanaldichtkissen, das von dieser Firma gesetzt wurde, warum auch immer nachgegeben haben, ob jetzt durch Wasserdruck, ein Defekt, was auch immer, kann ich nicht genau sagen, hat sich dieses Kissen auf jeden Fall gelöst und diese Flutwelle ist dann Richtung dem Arbeiter geschwappt und hat diesen Arbeiter offensichtlich in dieses rund 60 Zentimeter im Durchmesser befindlichen Kanalrohr hineingedrückt. Das heißt, der Arbeiter wurde von dieser Flutwelle in das Kanalrohr gespült. Das war so die erste Information. Daraufhin haben wir natürlich sofort gehandelt. Ich habe sofort 4 Tauchpumpen in 4 Schächte in der Umgebung setzen lassen, dass wir mal das Wasser herauskriegen. Und dann war natürlich die nächste Aufgabe, wir müssen verhindern, dass Wasser nachfließt. Somit habe ich vom Schadstoffstützpunkt des Bezirk Baden sofort Kanaldichtkissen nachgefordert, die auch in kürzester Zeit da waren. Und die haben das auch in Stellung gebracht und gesetzt, dass da eben der Nachfluss des Schmutzwassers verhindert wurde und diese Pumparbeiten dann letztlich auch Erfolg gezeigt haben und das Wasser eben dort abgepumpt werden konnte. Mhm.
Kanaldichtkissen, Gerald, als Fachmann, was ist das genau? Wofür braucht man das?
Kanaldichtkissen ist eigentlich der Fachausdruck. Umgangssprachlich wird das als Blase bezeichnet. Das ist eigentlich dafür da, wenn der Kanal abgedichtet werden muss, so dass ein Stück Kanal für Wartungsarbeiten zugänglich wird.
Mhm. Erzähl uns ein bisschen was, wie schaut denn so ein Kanalsystem aus? Da fragt uns über Instagram der Christoph von der Freiwilligen Feuerwehr Dietach, wäre es nicht möglich, das Wasser einfach ablaufen zu lassen? Gibt es da so eine Art Entleerungsknopf irgendwo in der Kläranlage? Oder ist das ein System, das ist, wie es ist und wenn es regnet, dann wird es mehr Wasser und wenn es trocken ist, wird es weniger?
Wir haben im Verbandsgebiet hauptsächlich Mischwasserkanäle. Eine Gemeinde ist nur ein Schmutzwasserkanal. Und im Mischwasserkanal ist es halt einfach so, wenn es regnet, wird mehr Wasser Und normalerweise das übliche Wasser, was vor die Hausbewohner halt kommt, kann man nicht einfach abdrehen. Mhm. Und bei Wartungsarbeiten ist es eigentlich üblich, dass das dann mit einer Bypassleitung umgepumpt wird und ein paar Schächte weiter unten wieder hineingelassen wird.
Mhm. Das heißt Mischwasser, das heißt Regenwasser und Fäkalien.
Und Schmutzwasserkanal. Mhm. Und Schmutzwasser.
Verstehe. Und wie hängen diese einzelnen Kanäle zusammen? Also wir kennen den Kanaldeckel. Wenn ich da aufmache, schaue ich rein. Wie weit geht es da hinunter in etwa?
Das ist total unterschiedlich. Wir haben bis zu 80 cm tiefe Schächte nur, also unter einem Meter tief. Und auch 5, 6 Meter tief. Zum Beispiel vor der Kläranlage ist am tiefsten. Und auch vor gewissen Pumpwerken ist er tief. Mhm. Die Kanäle kann man sich vorstellen. In den ganzen Gassen habe ich dünne Kanäle, so DN250. Und diese rinnen dann, wir haben im Verband zwei Hauptsammler, wir sagen den alten und den neuen. Und der ist halt umso näher, dass er zur Kläranlage kommt, umso größer. Und bei der Kläranlage haben wir Kanäle, die sind 2 Meter breit und 1 Meter tief. Also da kann man schon fast drinnen gehen, also man kann drinnen gehen, ja.
In diesem Fall, da reden wir von wie viel Meter in etwa war der Einsatzort?
5 Meter.
5 Meter. Und diese einzelnen Schächte senkrecht hinunter, die sind mit verschiedenen Querstreben sozusagen verbunden. Wie komplex ist das System? Brauche ich da einen Lageplan oder ist da eh klar, wenn ich hinunterschaue, in welche Richtung es geht?
Nein, ist es überhaupt nicht. Es ist recht kompliziert für einen Außenständigen. Die einzelnen Schächte sind mit den Rohrleitungen natürlich miteinander verbunden. Der Schacht ist immer so aufgebaut, normalerweise, dass er oben einen Einstieg hat, der ist DN60. Und unten dann über einen Konus 1 Meter breit unten dann im Durchmesser. Und zum Hinunterkommen gibt es dann Trittbretter, also Stiegen, und da kann man dann hinuntersteigen.
Mhm. Also nachdem das so eine komplexe Sache ist, Gunther, du hast gesagt, du hast Trainingsausbildung auch genossen, was Kanaleinsätze angeht, aber in dem Fall super, dass man jemanden dabei hat, der die Lage vor Ort in diesem speziellen Kanalsystem kennt. Gerald, bist du da dazu alarmiert worden oder wie bist du da hingekommen?
Nein, ich bin nicht dazu alarmiert worden. Ich habe die Sirenen gehört und als Feuerwehrmann, was ich privat auch bin, habe ich natürlich gleich im Grisou hineingeschaut und habe gesehen, ja, da ist ein Unfall passiert mit Menschenrettung und habe dann bei der Firma nachgefragt, ob da zu einem Unfall gekommen ist und die haben mir das dann halt bestätigt und bin dann gleich hinausgefahren.
Und vor Ort, ich sehe auf den Bildern und auf den Videos, ich habe so eine super Einsatzdokumentation, Gunther, bei euch in Oberwaltersdorf, da steht auch ein Bagger in der Nähe. Der steht auch nicht ganz zufällig da.
Ganz genau so ist es. Wie wir das Wasser dann abgepumpt haben und so weiter, hat sich dann natürlich die Frage gestellt, wie kriegen wir die Person dort am besten heraus? Und da der Gerald dann schon anwesend war, haben wir uns kurz geschlossen vor Ort und haben beschlossen, einmal einfach vorbeugend auch wieder eben lieber einmal zu viel da haben als einmal zu wenig, einen Bagger anzufordern. Den hat er der Abwasserverband sofort zur Verfügung gestellt. Und
wir haben eine Kontrahentenfirma, die Firma Swidelski, und die ist dann gleich, nachdem ich es angerufen habe, gleich bei Achse herübergefahren und ist da in die Stellung gegangen und war abrufbar eigentlich vor Ort.
Hat uns natürlich sehr weitergeholfen, weil wir immer gewusst haben, als letztes Backup ist dieser Bagger da und wir könnten ihn verwenden, wenn es notwendig ist, was natürlich schon einen deutlich größeren Zeitaufwand dann letztlich bedeuten würde. Aber letztendlich haben wir ihn nicht eingesetzt.
Also das große Werkzeug, das Werkzeug fürs Grobe, aber auch die Instrumente für die Details, die kommen ins Spiel bei der Frage vom Leon von der Freiwilligen Feuerwehr Eisengraben. Worauf muss man denn achten bei einem Einsatz im Kanalsystem? Also natürlich die Themen, an die wir alle denken. Es ist eng, es ist Wasser, es sind Fäkalien, es ist dunkel. Draußen ist es wahnsinnig heiß, 37 Grad Außentemperatur habt ihr da gehabt. Aber worauf ich hinaus will, ist Gase, Klärgase. Womit muss ich da rechnen? Wird da permanent auch frei gemessen? Wie geht's dir das an?
War natürlich auch bei uns ein Thema. Wir haben ein Mehrgasmessgerät, wo unter anderem auch ein H2S-Sensor, also ein Schwefelwasserstoffsensor untergebracht ist, das typische Kanalgas. Und somit haben wir auch immer, bevor jemand hinuntergestiegen ist, sämtliche Kanalschächte freigemessen mit Sauerstoff als auch H2S, dass wir da ausschließen konnten, dass irgendein gefährliches Gas, giftig, brennbar oder ähnliches sich dort unten befindet, dass auf jeden Fall wir als Einsatzkräfte auf der sicheren Seite sind. Mhm.
Gunther, wie habt ihr weitergemacht? Wie war der Einsatzverlauf?
Ja, nachdem das Wasser dann abgepumpt war, sind auch schon die Taucher des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes einzeln angekommen an der Einsatzstelle. Der erste war Kamerad Berger Richard. Die meisten werden ihn vielleicht kennen.
Ja, wir haben ja den Richard Berger haben wir kennengelernt, zusammen mit Christian Pfeiffer. In Folge 2 waren die beiden zu Gast und haben den Tauchdienst im Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverband vorgestellt. Und wer die Bilder bei euch auf der Website sieht, im Trockentaucheranzug, man erkennt ihn nicht, aber alle, die zuhören, wissen jetzt, es ist
der Richard Berger, ganz genau. Nein, er hat uns dort also wirklich auch sehr unterstützt, hat dort sich eben mit einem Trockentauchanzug ausgerüstet. Dadurch, dass das natürlich ein Fäkalienkanal ist, hat man dort mit einer enormen Kontamination zu rechnen. Und somit ist letztlich auch nur eine Vollgesichtsmaske in Frage gekommen. Die haben die natürlich mitgehabt mit Sprechverbindung nach außen, also Hightech-Equipment. Und er hat sich dann letztlich nach unten begeben, hat dann in diesen Schacht, in dieses, nicht nur in den Schacht, sondern auch in dieses Rohr hineingeschaut und hat dann zu aller Erstaunen eigentlich festgestellt, dass er bis zu dieser ersten Blase, bis zu diesem Kissen hinsieht, circa 20 Meter in dieses Rohr hinein, und dort war niemand. So, ja, hat sich jetzt die Frage gestellt, wo ist er, die vermisste Person? Es hat dann mehrere Theorien gegeben, was das sein kann. Die Einsatzleitung mit den Fachkräften hat sich dann zusammengesprochen, dass vielleicht durch diesen Wasserrückgang die Person durch die Sogwirkung quasi vielleicht ins Kanalrohr zurückgespült wurde, wurde dann auch kontrolliert, nichts vorzufinden. Wir waren dann alle kurzzeitig ein bisschen ratlos, wo die Person ist, bis sich dann eigentlich herausgestellt hat, dass es dieses Dichtkissen, das den Nachfluss des Wassers verhindern sollte, sich ja gelöst hat und hat dann sich dieses Kissen hinter der Person in dieses 100 Meter lange Rohr hineingedrückt. Das heißt, letztlich die Person war zwischen den beiden Kissen in diesem 100 Meter langen Rohr eingeschlossen. So, nächste Frage hat sich gestellt, gibt es eine Möglichkeit, dass die Person noch lebt? Wurden auch einige Theorien aufgestellt. Letztlich hat man gesagt, es besteht die Möglichkeit, dass dort eine Luftblase sich befindet und dass die Person noch am Leben ist. Das heißt, wir haben bis zum Schluss auf eine dringende Menschenrettung gearbeitet.
Also was du da ansprichst, das sind doch die Fragezeichen, die andere Feuerwehrmänner im Kopf haben. Simon von der Freiwilligen Feuerwehr Valentin, Patrick von der Freiwilligen Feuerwehr Meiersdorf, die wollten alle wissen, wie habt ihr den Arbeiter lokalisiert? Also in diesem Fall war für euch dann klar, der muss da dahinter sein.
Genau, für uns war von beiden Seiten ein Dichtkissen zu sehen und die Annahme, dass die Person da dazwischen ist, hat sich dann ganz zum Schluss eben bestätigt. Aber es war dann halt das große Thema, wie kriegen wir die Person dort jetzt heraus? Am schnellsten. Und dann hat sich dort am anderen Ende dieses 100 Meter langen Rohres, ist auch wieder ein Schacht gewesen, herausgestellt, dass dort eine Leine herausgeht, wo anscheinend dieses Kissen fixiert war. Und wir haben gesagt, naja, was haben wir zu verlieren? Schlechter als jetzt die Situation ist, kann sie eigentlich nicht werden. Somit haben wir gesagt, wir probieren es. Händisch ist das Ziehen nicht gegangen, weil sich dieses Kissen da drinnen verpickt hat und verkeilt hat. Somit haben wir sofort ein Auto der Feuerwehr in Stellung gebracht, haben bei der Anhängekupplung dieses Seil befestigt und es war dann auch eben die Feuerwehr Baden-Weikersdorf mit einem Dreibein da, die zum Glück auch Umlenkrollen und Kantenschoner mit Rollenfunktion mit hatten. Und somit haben wir wirklich jede Kante, jede gefährliche Stelle dort mit so Rollenböcken ausgekleidet, dass dieses Seil einen möglichst guten Seilverlauf hat und nirgends groß Reibung erzeugt wird, dass das Seil nicht reißt. Und haben das dann wirklich in ganz, ganz langsamer Geschwindigkeit geschafft, dieses Kissen herauszuziehen, diese knapp 80 Meter letztlich waren es, bis es kurz vorm Ende war. Ein Glück, dass wir es so weit geschafft haben, war dann natürlich wieder zeitaufwendig, bis wir dieses circa einen Meter lange Kissen heraus gehabt haben mit Brecheisen in diesem Fäkalienkanal, Einweg, Oberhals und. War natürlich eine kräfteraubende Sache. Hat auch eine knappe Stunde gedauert, bis wir das heraus gehabt haben. Ja.
Erzähl uns mehr, gib uns noch einen Einblick über die Arbeit und die Vorgehensweise der Feuerwehrtaucher. Wie ist das genau abgelaufen?
Die sind also durchaus sehr gut organisiert, muss man sagen. Es gibt dort einen Taucheinsatzleiter, der quasi dort im Bereich Tauchen das Sagen hat. Und wir haben uns wirklich immer am kurzen Wege zusammengesprochen, was möglich ist, welche Sachen haben sie mit, die wir vielleicht einsetzen könnten. Und das hat auch recht gut funktioniert. Letztlich war der Trockentauchanzug und diese Vollgesichtsmaske eigentlich das Mittel der Wahl.
Mhm. Vollgesichtsmaske heißt, also anders als beim Sporttauchen, da kommen jetzt zum Beispiel auch die Lippen nicht in Berührung mit dem Umgebungswasser. Man kann sich das am ersten Blick ein bisschen vorstellen wie so eine Panoramamaske im Atemschutz.
Ja, oder? Atemschutzmaske im Prinzip sehr ähnlich, genau.
Mhm. Mhm. Auf den Bildern, da sehe ich, dass der Feuerwehrtaucher aber die Pressluftflasche natürlich nicht am Rücken hatte, weil, Gerald, wie groß ist der Durchmesser, hast du gesagt?
600.
Ja,
600 mm.
Da ist es schwierig, da hineinzukommen. Das heißt, die Flasche ist einmal voran hinuntergehievt worden.
Genau, so wie man es beim Atemschutz vielleicht kennt, wenn man in irgendeine enge Öffnung steigen muss, nimmt man auch das Gerät ab zwischen die Beine und lässt sich dort ab. Genauso war es beim Taucher im Prinzip auch. Ist natürlich nach 5 Meter Tiefe auch an die Grenzen gestoßen, weil in dieses 60 cm Rohr ist er natürlich auch so dann mit dieser Flasche und allem Equipment nicht hineingekommen letztlich. Das heißt, auch das ist in Wahrheit fehlgeschlagen. Somit haben wir diese Möglichkeit mit dem Herausziehen des Kissens eben wahrgenommen, was ich schon erzählt habe. Wie das Kissen dann letztlich heraus war, habe ich mir als Einsatzleiter dann vergewissert und bin selbst hinuntergestiegen und habe dann die Person eben in circa 3 bis 4 Meter Entfernung in diesem Rohr drinnen liegen gesehen. Wir waren alle etwas verwundert, warum sie jetzt auf einmal da liegt, aber der Grund war, dass sie die Person in diesem Kissen, was wir mit dem Feuerwehrauto herausgezogen haben, dort bei einer Schlinge, bei einer Schlaufe verheddert hat, anscheinend wie er hineingespült wurde. Und wir haben die Person quasi mit diesem Kissen gemeinsam aus diesem Rohr herausgezogen. Daraufhin hat sich der Feuerwehrtaucher noch einmal ausgerüstet mit einem Trockentauchanzug und dieser Vollgesichtsmaske, ist eben in dieses kurze Rohrstück noch einmal hinein und hat aufgrund einer notwendigen Crashrettung die Person an den Händen mit einer Bandschlinge befestigt. Und wir haben dann mittels Dreibein und Seiltechnik die Person aus dem Rohr, dann aus dem Schacht herausgehoben und dem Rettungsdienst übergeben. Dieser hat leider nur mehr den Tod der Person feststellen können.
Mhm. Und weil du sagst Crash-Rettung, es war ja auch die Gefahr, dass sich dieser Kanal, dieser halbwegs trockene Kanal, wieder mit Wasser füllen könnte.
Ja, ganz genau. Während dieser ganzen Rettungsaktion, die ja mehrere Stunden gedauert hat, ist es auf einmal über dem Anhänger, wer es kennt, unsere Gegend, ganz schwarz geworden. Das heißt, ein Gewitter oder ein Unwetter vielleicht sogar hat sich genähert und alle haben den Gedanken gehabt, na was ist, wenn es jetzt zu schütten beginnt, dann wird sich ja dieser Kanal wieder füllen, der wird mehr Druck auf diese Dichtkissen ausüben und so weiter. Das heißt, ob die standhalten würden, war nicht so ganz klar. Deshalb war da noch mehr Eile geboten, dass wir den Einsatz gut über die Bühne bringen.
Mhm. Und wir haben ja vorher gelernt, Gerald, Mischwasserkanal.
Genau, wenn es regnet, wird es mehr im Kanal.
Mhm. Ja, und der gesamte Einsatz hat in etwa 5 Stunden gedauert, also 37 Grad Außentemperatur, unglaubliche Mehrfachbelastung. Dazu fragt auch der Nico von der Freiwilligen Feuerwehr Roseck. Er will mehr eben über die Herausforderung körperlich, psychisch für die Einsatzkräfte wissen. Extrem heißer Julitag, dass es im Kanal eng und verunreinigt und voll mit Wasser ist, ist klar. Jetzt haben wir gerade gehört, eine Person ist zu Tode gekommen, wenn man da stundenlang darauf hinarbeitet, um eine Person zu retten und dann bekommt man diese Nachricht. Ist auch eine mentale Herausforderung für die Einsatzkräfte. Wie habt ihr das erlebt?
Absolut. Also die Außentemperatur war für uns eine Katastrophe. Dort war kein einziges Platzerl mit Schatten.
Am Feld de facto.
Genau, es war mitten am Feld quasi. Und wir haben dort wirklich unter Höchstdruck gearbeitet, um das Menschenleben zu retten. Letztlich war es so, dass ich mich auch gleich bei der Rettung bedanken möchte, die sofort Getränke zur Verfügung gestellt hat. Die haben im Lager noch genügend gehabt und haben die sofort an die Einsatzstelle gebracht. Genauso auch wie ein Peer-Team des Roten Kreuzes anwesend war. Einerseits für die Arbeiter, die ja quasi den Unfall mitverfolgt haben, die schwer geschockt waren, als auch natürlich, falls es notwendig gewesen wäre, die Feuerwehrkräfte, Hilfskräfte betreut hätten. Wir haben da also recht gut zusammengearbeitet in der Einsatzleitung. Auch unser Abschnittsfeuerwehrkommandant war vor Ort, der hat also hier diese Einsatzleitung ein bisschen mitbetreut. Es war eigentlich ein sehr gutes Miteinander, sei es jetzt mit dem Abwasserverband, Rettungsdienst, Feuerwehr. Es hat eigentlich einwandfrei funktioniert. An dieser Stelle darf ich mich auch gleich bei allen eingesetzten Kräften, egal ob das Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Abwasserverband, wirklich für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken und dass dieser Einsatz so gut über die Bühne gegangen ist.
Also es ist immer schön zu hören, wenn ein Einsatz organisatorisch, logistisch aus Sicht einer Einsatzkraft im Ablauf einfach auch gut funktioniert hat. Und ich habe gelesen bei euch auf der Website, ich glaube 56 Feuerwehrleute waren im Einsatz?
Ja, ganz genau so ist es. 56 Feuerwehren aus 4 Feuerwehren waren dort und haben gemeinsam an diesem einen Ziel gearbeitet mit Hochdruck. Und es war wirklich schön zu sehen, wie hier die Kameradschaft und auch dieses professionelle Arbeiten funktioniert.
Ich war eigentlich nur außenständig eigentlich dort und habe eigentlich mal das Ganze angeschaut. Und ich muss sagen, es waren sehr viele Leute dort. Aber man hat nie das Gefühl gehabt, die Leute stehen nur einmal dumm, denen ist fad, die haben nichts zu tun. Es hat jeder irgendwo was gemacht und es war eigentlich super, das zum Anzuschauen, wie es koordiniert abläuft.
Ja, und wenn man dann bei so einem Einsatz einrückt und das Blaulicht abdreht, ist der Einsatz noch nicht vorbei, wie man auch in Kärnten weiß. Da fragt der Marco von der Hauptfeuerwehrwache Villach. Welche Ausrüstung habt ihr da für den Einsatz gewählt? Es geht um verunreinigtes Wasser, es geht um Kontamination. Habt ihr da spezielle Schmutzwasserausrüstung oder wie geht es das an?
Also wir haben eingesetzt gehabt 4 Standard-Tauchpumpen, die ja bedingt auch für Schmutzwasser geeignet sind. Wir haben allerdings doch manchmal das Problem gehabt, dass diese größeren Verunreinigungen, Taschentücher, Stofffetzen oder Ähnliches natürlich diese Pumpen auch verstopft haben und den Zufluss behindert haben. Somit haben wir das immer wieder rausheben müssen, reinigen müssen, wieder rein. Die Schläuche waren natürlich kontaminiert, die Mannschaft war kontaminiert. Wir haben alle, die direkt dort gearbeitet haben, mit Einweg-Overalls ausrüsten lassen, dass zumindest unsere Schutzausrüstung sauber bleibt. Und danach natürlich der große Aufwand, der auch wieder mit sehr viel Zeit verbunden war, das Reinigen der ganzen Gerätschaften, die Tauchpumpen zerlegen, komplett reinigen, das Schlauchmaterial durchspülen, sauber machen, trocknen, bis hin zur persönlichen Schutzausrüstung, alles waschen mit Hygienespüler und so weiter, dass dann alles wieder einsatzbereit ist.
Also das ist eine große Aufgabe danach auch noch und da geht die Kameradschaft dann erst recht weiter.
Da geht's dann los.
Das Thema kennen wir natürlich auch, dass viele Leute Feuchttücher oder Damenhygieneartikel in den Kanal hineinwerfen und dadurch haben wir massive Probleme bei unseren Pumpwerken auch. Also ich darf darauf hinweisen, ins Klo gehört nur, was vom Körper hinauskommt und sonst nichts.
Das heißt, wie ist dann der Arbeitsprozess? Jetzt zerlegst du die Pumpen dann auch?
Wir müssen die Pumpen zerlegen, das Ganze verzopft sich richtig, das sind riesige fußballgroße Bälle, diese OP-Pumpen. Bändchen, verzwirbeln das. Ja, es ist keine schöne Arbeit.
Das glaube ich gerne, ja. Gut, also die große Reinigung, die große Dekontamination, danach sieht man auch auf euren Fotos, wo die Leute Einweg-Overall anhaben. Fotos verlinkt man, wie gesagt, auch gerne. Welche Learnings oder welche Takeaways habt ihr von diesem Einsatz? Vielleicht, wenn ich sage, Einsatzstichwort irgendwann, ich hoffe nicht, aber angenommen, das passiert noch einmal, Menschenrettung aus Kanal, würde das alles genauso ablaufen oder gibt es Dinge, wo du sagst, das haben wir jetzt gelernt, das würde in einen zukünftigen Einsatz einfließen oder wenn ganz woanders, jemand, der zuhört, wenn jemand so einen Einsatz hätte, was sind die Dinge, die du gelernt hast, wo du sagst, darauf kommt es wirklich an?
Also es wäre hier schon wünschenswert, dass mit dem neuen Einsatzleitsystem in Niederösterreich vielleicht auch durchaus in Zukunft Einsatzkräfte gekoppelt werden, das heißt mit einem Stichwort, dass zum Beispiel automatisch die Taucher mit alarmiert werden oder Ähnliches, wenn ein Szenario in diesem Ausmaß passiert, dass hier automatisch schon Einsatzkräfte, die vielleicht dort gebraucht werden könnten, mit alarmiert werden. Das wäre sicher ein Verbesserungsvorschlag. Ansonsten, es war ein sehr zeitaufwendiger Einsatz mit vielen Fragezeichen zeitweise, aber letztlich glaube ich, dass das Team Feuerwehr wieder genau so mitgespielt hat, wie es sein soll und wie wir es schon so oft gesehen haben. Egal, ob das ein Waldbrand ist, Hochwasser oder Sonstiges. jeder kann was, jeder bei der Feuerwehr hat einen Beruf erlernt und man kann wirklich jeden Input brauchen und verarbeiten und gemeinsam sind wir stark und das haben wir, glaube ich, wieder mal bewiesen.
Sehr schön.
Ja, wir haben auch was davon gelernt. Wir sind draufgekommen, dass die unsere Mitgliedsgemeinden, wo wir 6 eigentlich an der Zahl haben, keine Kanalpläne von uns haben. Jetzt werden wir dann von unserem Büro Pläne ausarbeiten lassen, wo die Kanäle aufgezeichnet sind und die neuralgischen Punkte wie ein Regenüberfall oder ein Pumpwerk halt eingezeichnet sind. Das werden wir einer als Planunterlage zur Verfügung stellen. Und vielleicht, dass sie sich dann leichter tun, wenn mal keiner von uns da ist, am Wochenende oder in der Nacht, ja, dass sie sich dann selber helfen können.
Und diese Pläne, wo sind die dann zugänglich? Die bekommt die Feuerwehr direkt?
Die werden wir direkt der Feuerwehr mitbringen, wahrscheinlich 2-3 Exemplare und kriegst dann per Post zugestellt.
Alles klar. Also einige Dinge, die gut funktioniert haben, einige Dinge, die in Zukunft noch besser funktionieren werden. Ich bedanke mich sehr herzlich für das ehrliche Gespräch, für die spannenden Einblicke in diesen Einsatz voller Herausforderungen. Gerald Wasinger und Gunter Dotz, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank. Dankeschön.
Danke. Ja, und vielen Dank auch an euch, dass ihr dabei wart bei dieser Folge. Abonniert Blaulichthelden sehr gerne in allen Podcast-Apps, auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf YouTube Music, wo auch immer ihr Podcast hört. So verpasst ihr in Zukunft keine Folge mehr. Und wenn ihr Blaulichthelden ohne App hört, über den Webplayer auf der Website blaulichthelden.at, dann kommt sehr gerne in den WhatsApp-Kanal oder abonniert den E-Mail-Newsletter, dann schicken wir euch alle Folgen ab jetzt immer in euer Postfach. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und gut wär's.